Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix.
Wie lange hat dieses Projekt jetzt, Chronik der Gefühle, gedauert?
Ich habe jetzt ein Jahr in diesen Büchern und in diesen Gedankenwelten gelebt und gleite so langsam wieder raus. Auf meinem Nachttisch liegt noch Tür an Tür mit einem anderen Leben. Also ich lese immer noch Kluges als Ausfading.
Okay. Aber wie ist das? Also was kommt einem so als erstes in den Sinn, wenn man als Regisseur mit so einem großen Projekt wie der Vertonung von Alexander Kluges 2000-seitiger Chronik der Gefühle betraut wird?
Ich bin am Anfang immer eigentlich notorisch skeptisch, ob ich der Geeignete bin, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, das zu bewältigen. Und wenn ich mir genügend Argumente zurechtgelegt habe, warum das alles nicht geht, dann fängt es an, mich zu interessieren, es doch möglich zu machen. Und mit der tatkräftigen Unterstützung der Dramaturgie und der Hörspielabteilung und der Technik, die mich aushält und erträgt, geht das dann auch meistens.
Aber es ist erst Skepsis und dann wird es zur Neigung sozusagen.
Ja, genau.
Aber gibt es auch so einen Moment, dass man denkt, also man könnte ja auch ein kleines Hörspiel, einen kleinen überschaubaren Text sozusagen bearbeiten und plötzlich
gerne.
Ist man da aber mit 2000 Seiten konfrontiert. Also was löst das denn in einem aus? Ist das, irgendwie hat man da Panik oder wie geht man da ran? Wie pirscht man sich an so ein Buch ran?
Also man kann jetzt diese Produktion oder ich kann diese Produktion nicht losgelöst betrachten von der 2007 fertiggestellten Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Das waren auch 12 Stunden. Aber ein großes Mammut-Romanwerk mit einer linearen Erzählung. Ja. Und für mich stellte sich, als das fertig war, irgendwo die Frage, will ich das nochmal machen? Ich stelle jetzt einfach mal in den Raum irgendwas Großes von Thomas Mann oder ich glaube, wir wissen, wovon ich rede. Ja. Und ich dachte mir, ja, das ist sicherlich wieder eine Herausforderung, aber wenn man Dinge zum zweiten, zum dritten Mal macht, dann entwickelt man Routinen, dann zitiert man sich selber. Das hat mich auch ein bisschen abgeschreckt. Und dann kam Herbert Kapfer, Leiter der Abteilung Hörspiel und Medienkunst hier im Bayerischen Rundfunk, auf mich zu mit der Idee vom Alexander Kluge, nachdem wir uns kurz- und mittelfristig erstmal über andere Dinge verständigt gehabt hatten. Und da fiel es mir eigentlich plötzlich wie Schuppen aus den Haaren, dass das Disparate, dieses völlig aufgelöste des Textkorpus eigentlich, der sich über 40 Jahre erstreckt, der halbseitige kurze Erzählungen genauso umfasst wie 200 Seiten umfassende Romane, der ständig die Techniken wechselt, die Sichtweisen, die Perspektiven wechselt, dass das auf jeden Fall etwas ist, wo ich mich nicht selber reproduzieren kann, ja, dass ich nicht nochmal das mache, was ich gerade ein Jahr lang mit meiner Arbeit an Peter Weiß gemacht habe. Und so dachte ich mir, das ist ganz unsicheres Terrain, da gehen wir hin.
Ja. Der Titel von unserem heutigen Gespräch ist ja Schwer ist leicht, was das Disparate als Ordnungsprinzip in Kluges Chronik der Gefühle. Als ich Sie im Frühjahr angemeldet habe für einen Titel, haben Sie mir das aus den Tiefen des Studios, wo Sie geheim vor sich hinwerkelten, zurück gemailt. Und ich fand es damals extrem kryptisch und enigmatisch. Und habe ich gedacht so, na gut, wenn er meint, dann bringen wir das. Aber was soll das sein? Schwer ist leicht, was das Disparate als Ordnungsprinzip.
Ja, wir zwei Altbayern sollten das Zitat eigentlich kennen, das ist von Karl Valentin.
Das ist gut, ich bin nur eine halbe Bayerin.
Also es ist ein Valentin-Zitat. Ja. Und ich glaube, dass der Halberstädter und Valentin mehr gemein haben, als die Germanistik bisher herauszufinden bereit war. Mhm. Wobei ich betonen möchte, dass ich Herrn Kluge nicht für Valentinesk halte, ja? Sondern dass es einen Blick auf die Realität gibt einen Blick auf die Realität aus dem Augenwinkel heraus und aus dem Moment heraus, die diese beiden großen deutschen Künstler durchaus eint. Und von daher erschien mir damals und erscheint mir auch noch heute der Titel ganz passend. Außerdem, wie gesagt, da war ich mitten in der Arbeit. da war es vielleicht gerade auch schwer, als sie mich gefragt haben.
Aber das Disparate als Ordnungsprinzip, also was heißt das für die Arbeit dann von Ihnen an diesem Text? Sie haben ja Bearbeitung und Regie gemacht, das heißt, Sie haben ausgewählt, was letztlich vertont worden ist.
Zu einem gewissen Prozentsatz, ja.
Oder genau, in Zusammenarbeit natürlich mit der Redaktion Hörspiel und Medienkunst, Herbert Kapfer und Katharina Agathos. Aber wie geht man da erstmal ran? Was sucht man aus? Wonach haben Sie ausgewählt?
Ich habe, ohne es zu wissen, behaupte ich jetzt mal, ein klugisches Prinzip für die Auswahl angewandt. Nämlich, ich habe mich auf mein Gefühl verlassen. Ja. Aber dem muss man auch wieder voraussetzen. Es gab verschiedenste Ansätze, die wir gedanklich durchgespielt haben. Ja. Ich persönlich zum Beispiel favorisierte eher was, wo Texte ineinander verschmelzen, wo die nicht mehr so als eigene Texte kenntlich sind, sondern wo eine Geschichte in vielleicht eine andere übergeht. Ja, sowas mag ich eigentlich ganz gerne, aus vielen verschiedenen Texten einen machen, was Neues daraus entstehen lassen. Kreuz und quer durch die Kapitel springen, mehr so ein anthologisches Ordnungsprinzip herstellen und daraus 12 Hörspiele machen, ja, war mein erster Gedanke. Herbert Kapfer hat dann eingewandt, dass es vielleicht klüger sei, ein Adjektiv, das heute noch öfter fallen wird, sich an die Kapitelstruktur der beiden Bände zu halten, was 12 Kapitel nahelegt, die dann einfach einen bekannten Titel haben. Und wir haben ja da auch Werke dabei wie Schlachtbeschreibung oder der Luftangriff auf Halberstadt, die einfach schon Bestandteil der Gegenwartsliteratur waren, bevor sie in der Chronik der Gefühle noch mehr als Teil aufscheinten. Ja, und die jetzt sozusagen rauszulösen oder nur vielleicht nach einem aleatorischen Prinzip zu behandeln oder sowas, das ging alles nicht. Das leuchtete mir auch ein. Also wir haben uns auf diese Kapitelstruktur verlassen. Wir haben nur dem längsten Kapitel der Unheimlichkeit der Zeit 3 Stücke gegönnt, weil es einfach 500 Seiten umfasst. Und ich kann in einem Stück von etwa 50 Minuten Länge vielleicht 25 Seiten Text repräsentieren, unterbringen. Also das, was weggelassen ist, ist unvergleichlich größer wie das, was wir zu hören bekommen. Und ich kann unmöglich 500 Seiten mit 25 Seiten repräsentieren. Und so haben wir uns da auf diesen Kompromiss geeinigt, sodass es jetzt 14 Folgen geworden sind. Ja. Und dann, nachdem ich glaube, wie immer bei Arbeit, wenn man mal den Schnittbogen hat, ja, ob das jetzt beim Schneider ist oder wenn der Ingenieur seine Blaupause hat, dann ist auch viel Handwerk dabei und eben das Gefühl, ja, dieser Text, der eignet sich fürs Radio, da kommt einfach eine langjährige Erfahrung hinzu, ja, dann kommt das Korrektiv durch die Dramaturgie dazu, dann sagen die, nee, also das ist aber ein ganz wichtiger Text und das, was du dir da gerade überlegt hast, ist eher ein peripherer Text und ich schreie, nein, um Gottes Willen, du bist verrückt und so geht es eine Weile hin und her. Und am Schluss, was in diesem Fall heißt, am 12. Januar 2009 hatten wir 14 Manuskripte und die Studiotür ging auf.
Und ja, durch diese Studiotür kam dann auch irgendwann Alexander Kluge zu Besuch. Und da würde mich natürlich interessieren, wie ist das, wenn man sich so lange so intensiv mit einem Text beschäftigt? Hatten Sie ihn vorher schon getroffen? Kannten Sie ihn schon? Oder
nein.
Haben Sie da ein bestimmtes Bild durch die Beschäftigung mit dem Text auch von dem Autor entwickelt gehabt? Und wie war dann die erste persönliche Begegnung?
Na, ich kann nur sagen, ich war schon nervös und aufgeregt, weil es ist ja immer so, wenn man jemanden trifft, der wichtig ist im Leben, hat man ein Bild von ihm und man hofft, dass irgendwo dass diese reale Figur dann diesem Bild genügt und entspricht, aber dass man auch selber dem Verehrten gegenüber genügt. Ja. Und das ist nicht abzuschütteln. Ja, da wäre ich jetzt kokett, wenn ich das behaupten würde. Man muss aber sagen, wir haben die Sprachaufnahme zu 95% bei Kluge im Büro gemacht, einfach mit dem Toningenieur das DAT-Gerät auf den Tisch gestellt und aufgenommen. Hört sich jetzt leichter an, als es war, aber so ging das in 3 oder 4 Nachmittagssitzungen. Und er war einmal im Studio zu Nachaufnahmen und da hat es ihm dann auch gut gefallen. Er ist wie so ein Dachs, er verlässt ungern seinen Bau. Wenn man was will, muss man schon zu ihm kommen. Und es war bitter kalt am ersten Besuchstag Ende Januar oder Anfang Februar und wir klingelten 5 Minuten früher, als wir verabredet waren und er machte die Tür auf und sagte als erstes, 5 Minuten vor der Zeit ist der Soldaten Höflichkeit. So, der erstmal schluckte, dann diese Art von militärischer Begrüßungsformel verdaute und die nächsten 2-3 Male, weil ich kam, immer Punkt. auf die Klingel gedrückt habe, damit es auch keine weiteren Lebensweisheiten dieser Art nötig machte, mich zu erziehen.
Der Minutensong Westen der Galaxie von Michaela Melian steht am Beginn des Teils Lernprozesse mit tödlichem Ausgang, den wir am 13. Dezember senden. Dieser Teil beruht auf kluge Science-Fiction-Filmen, Der große Verhau und Willi Tobler und Der Untergang der 6. Flotte aus den 70er Jahren. Entsprechend hat Karl Bruckmeier hier die Handlung auch ins Weltall verlagert. Ja, können Sie vielleicht selber ein bisschen dazu sagen, wie Sie diese Folge inszeniert haben, was das Besondere an ihr ist?
Ja, die Handlung hat Kluge schon selber ins Weltall verlagert. Das Besondere ist, wie auch bei seinen Filmen, dieser Mut vor nichts zurückzuschrecken, ja, also auch zu Mitteln der Groteske und Farce zu greifen. Die Filme entstanden ja damals in Ulm und um Ulm herum und die Raumschiffe haben oft Ähnlichkeit mit Fischerdübeln und Schraubenziehern und Ähnlichem, ja, also vielleicht auch beeinflusst durch Teile der Serie Raumschiff Orion. Und das sind ganz abstruse, fast kasperltheaterhafte Abhandlungen, die im Kern aber nochmal die gleiche Thematik behandeln wie die Kluge in seinen großen Dokumentarromanwerken der frühen mittleren 60er Jahre schon behandelt hat, nämlich Schlachtbeschreibung, die Situation in Stalingrad, ja, wie kann jemand in einer ausweglosen Situation, wie verhält der Mensch sich da oder wie verhält ein bestimmter Typus von Mensch da? Und wir treffen hier in dieser in die Zukunft, ins Jahr 2011, also in zwei Jahren sozusagen beginnt die Geschichte, verlagerten Geschichte auf drei Typen, die schon in Stalingrad dabei waren, vier Typen, die schon in Stalingrad dabei waren und eine unglaubliche Nicht-Lernfähigkeit an den Tag legen, aber auch einen unglaublichen Überlebenswillen.
Es fliegen Schrauben durch die Gegend?
Oder Dübel.
Dübel. Genau, also es ist ein etwas experimentell, also sehr stark inszeniertes oder spielerisches Folge. Auch,
die Na, es sind viele Formen, die ich da verwendet habe, die man aus dem Zündfunk auch kennt, ja, wenn man da irgendwelche kleinen grotesken Spielhandlungen oder sowas gemacht hat. Ja, also ich habe das betont einfach und eben ins Kasperltheaterhafte manchmal gehend versucht zu inszenieren. Ist ja auch schön, wenn man einen Schauspieler hat wie Peter Fricke oder Helmut Stange und so sagt, jetzt macht mal wie die Handpuppe. Ja, das ist doch schön, wenn man den Elefanten durch den Feuerreifen springen lassen kann.
Ja, es ist ja auch eine sehr tolle Besetzung, die Sie da hatten. Also die Schauspieler, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, sind unter anderem zum Beispiel Hannelore Hoger, Ilja Richter, Hans Zischler, Peter Fricke, Sandra Hüller, Monika Manz, um nur ein paar zu nennen. Wie haben Sie die denn eigentlich ausgewählt? Also warum die Entscheidung für diese Schauspieler?
Ich sage mal, da gibt es mindestens zwei Ebenen. Die eine Ebene ist eine formale, ich brauche eine ältere Frauenstimme, ich brauche eine mittelalter, ich brauche eine junge Frauenstimme, ähnlich bei den männlichen Schauspielern. So, das ist das eine. Die andere Ebene, ich ziehe schon eine Zwischendecke ein, dann gibt es Schauspieler, mit denen ich eigentlich fast jedes Mal arbeite oder mit denen ich sehr gerne immer wieder arbeite, Helmut Stange, auch Hans Zischler oder Peter Fricke, ja, wo man sehr genau weiß, man kann gut miteinander, man kann auch in einem ökonomisch geringen Zeitrahmen Ergebnisse erzielen und so weiter. Ja. Und jetzt die zweite richtige Ebene war, ich wollte sozusagen dem Filmemacher und Fernsehschaffenden Kluge auch noch einbetten in Stimmen, die parallel zu seiner Wirklichkeit in 40 Jahren Bundesrepublik eine zumindest filmhistorische Bedeutung hatten, ja. Also nehme ich den Zischler, der mit Wenders arbeitet, ja. Also nehme ich den Ilja Richter, der zur selben Zeit als Kluge in Venedig Triumphe feiert, bei den Elefantenmadame auftaucht und dann zum Disco-Moderator im ZDF wird und mit Theo Lingen Lausbubenfilme dreht, ja. Diese ganz andere Art von deutscher Film, ja, für die diametral entgegensetzt zu dem ist, was Kluge gemacht hat. Und jetzt habe ich im Hörspiel die Möglichkeit, diese beiden Stränge zusammenzuführen, ja, und den Ilja Richter da einzusetzen. Hannelore Hoger ist die kluge Schauspielerin, ja, also ohne die wäre es, glaube ich, nicht gegangen. und so weiter. Könnte man sie eben der Geschichte erzählen. Mhm. Bis hin zum Johannes Herschmann zum Beispiel, der den Valentin gespielt hat in dem Film von Juro Bayer. Den habe ich kurz vorher gesehen. Und da dachte ich mir, eben, das ist nicht Valentineske, Valentinhafte bei Kluge. Dachte ich mir, das ist auch ein Mann, der da vielleicht gut seinen Platz haben könnte.
Mhm. Sie haben ja nicht nur hochkarätige Schauspieler gehabt, sondern Sie haben auch noch in diese Hörspielinszenierung andere Stimmen reingeholt von nämlich ja sehr bekannten Künstlern und Theoretikern. Also natürlich der Soziologe Oskar Negt ist dabei, ein langjähriger Freund von Kluge, mit dem Kluge mehrere Bücher geschrieben hat. Der Literaturwissenschaftler Josef Vogel, ein häufiger Gast in seinen Interviewsendungen, aber auch Christoph Schlingensief, Romald Kamaka, Volker Schlöntorff tauchen auf. Warum haben Sie sich dazu entschieden, die mit aufzunehmen, diese Hörspielproduktion?
In der Frage liegt schon die Antwort, weil es Kollegen oder eben Freunde, Wegbegleiter sind, die hier wie in großen Hollywood-Produktionen auch mal ein Bogdanovich als Hilfsarbeiter oder als Shrink durchs Bild huscht, ja, oder wie Alfred Hitchcock in seinen Filmen kurz auftaucht, so tauchen die auch auf. Sie werden ja in den Stücken nicht besonders aus- oder vorgestellt, oh, jetzt kommt Frau Jelinek her oder jetzt kommt Romuald Kamaka, sondern die lesen Bildunterschriften, weil die Texte von Kluge sind durchzogen mit Bildern und wir haben die Bilder weggelassen, aber wir lesen vor, was unter diesen Bildern steht und dadurch entsteht ein Assoziationsraum. Ja, was könnte jetzt auf diesem Bild zu sehen sein? Ja, also man driftet ein bisschen ab mit dem Gedanken. Und dann ist es auch noch für den, der es weiß oder für den, der es hören kann oder kennt, ach, da redet jetzt die Jelinek. Ja. Und dann kann man auch in dem Moment wieder darüber nachdenken, in welcher Beziehung steht die zum Werk von Kluge oder zur Person von Kluge. Ja. Und so entsteht auf vielen Ebenen, hoffe ich, die man gar nicht alle wissen und realisieren muss, aber eine Vielschichtigkeit, die die Rezeption dieses Hörspiels zu einem einerseits spielerischen, aber auch intellektuellen Vergnügen machen soll. Mhm. Hoffe ich jedenfalls.
Eine andere, was mir auch aufgefallen ist, weil diese Stimmen sind ja sehr markant und interessant, dass Sie auch Laienstimmen verwendet haben. Wieso das?
Auch hier geht's, die machen kleine Einsprengsel, meistens nur ein oder zwei Sätze, die einfach eine Fallhöhe zum Beispiel mit reinbringen sollen zu den großen Theaterstimmen oder Filmstimmen, die wir zu hören haben, ja. Die also die ganze Produktion auch wieder erden. Weil wir haben als zentralen Punkt die Stimme von Alexander Kluge.
Ja. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, natürlich.
Und von ihm, dem Vertrauten, der seine auf seine vertraute Art und Weise liest und spricht und auch erzählt, was immer wieder auftaucht. Ja, wir unterbrechen die Lesungen und unterhalten uns über irgendwelche Dinge von Ovid bis in die Gegenwart. Und ich sage jetzt mal, wenn das Zentralgestirn ist, dann kreisen da auch um die Planeten. Ja? Aber das sind immer auch kleine Asteroiden und kleine Sternschnuppen und das geht dann hin bis zur Laienstimme. Und manchmal lasse ich eben diese Burgschauspieler sprechen wie Handpuppen, ja? Und dafür halt eine Laienstimme eine Gedichtzeile sagen. Und dadurch entsteht hoffentlich eine Reibung, etwas Überraschendes, etwas, was ein immer wieder in das Stück hineinzieht und zum Zuhören bringt.
Sie sagten es ja gerade, dass das zentrale Merkmal aber natürlich von all diesen Stimmen die Stimme von Alexander Kluge selber ist. Also der Autor ist selber zu hören. Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle 14 Teile, diese Stimme, diese so ja vertraute, sanfte, genauso so freundliche wie insistierende Stimme, ist also permanent präsent. Kann man sagen, dass Kluge sowas wie der Hauptdarsteller ist oder die Hauptrolle hat, die Hauptstimme ist?
Er ist der Bandleader. Herbert Kapfer hat sehr früh in den Diskussionen den Begriff gebraucht, Alexander Kluge und Band. Mhm. Und das hat mir sofort, da ich ja eben auch eigentlich DJ bin, eingeleuchtet. Ja. Das ist der Bandleader, das ist der Dirigent, der wird das Stückchen in der Hand haben und um ihn herum gruppieren wir das, was wir an Instrumentarium an Sprecherstimmen und so weiter zur Verfügung haben. Auch verschiedenste Sprechhaltungen, eben vom ganz hohen Ton bis zum ganz banalen. Ja. Das ist das eine. Ich habe dann eher davon gesprochen, wir machen Coverversionen von den Texten von Alexander Kluge. Wie Kluge das selber liest, das weiß man aus anderen CD-Produktionen, die es gibt. Das weiß man aus seinen Fernsehsendungen, das weiß man aus seinen Kinofilmen, wo er auch meistens den Off-Erzähler macht. Ja, da weiß man, dass wie er spricht, wie er erzählt. Ja. Aber was passiert, wenn Sandra Hüller plötzlich auf eine ganz zarte, manierierte, jenseitige Art und Weise, wie durchscheinender Tüll zu sprechen beginnt, so einen ganz kalten, sachlichen Text, wo es darum zu gehen scheint, dass wenn diese Person, um die es sich dreht, ihren Körper mit derselben monetären Energie bearbeiten würde, wie die Garderobe, die sie trägt, dann wäre sie im Grunde in der Lage, unsterblich zu werden. Ja? Wie wirkt es, wenn es jemand wie Sandra Hüller vorträgt? Ja? Oder wie wirkt es, wenn ein Nazi-Propagandagedicht mit vollstem Pathos, Bühnenpathos der griechischen Tragödie von Helmut Stange uns um die Ohren gebrüllt wird. Ja? Das würde ein Kluge selber nie machen können. Ja? Kluge zu inszenieren ist ja sinnfrei. Wir wollen ja Kluge haben und nicht irgendwas, was er uns vorspielt. Und aus diesen Spannungsmöglichkeiten heraus, glaube ich, lebt die Chronik der Gefühle in der Hörspielinszenierung.
Natürlich finde ich das sehr spannend, nachdem wir jetzt über diese unterschiedlichen Facetten gesprochen haben. Sie kommen ursprünglich selber vom Pop-Hörspiel, haben aber das letzte Mal so eine Großproduktion gemacht wie die sehr klassisch klar inszenierte Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Was würden Sie sagen, wie weit hat Sie das beeinflusst, auch gerade der Background des Pop-Hörspiels? Ist das ein Pop-Hörspiel?
Ich habe eigentlich aufgehört, Hörspiele zu machen, irgendwann in den 90er Jahren, weil das, was ich unter Pop-Hörspiel verstanden habe, scheinbar nicht so wahnsinnig viele Leute interessiert hat. Es fand kaum Anklang, die 6, 7, 8 Arbeiten, die ich abgeliefert habe. Und ich merkte auch, dass ich anfange, mich zu wiederholen. Also das, was wir vorher schon mal kurz angesprochen haben. Und dann habe ich halt eine Weile nichts mehr gemacht. Und Herbert Kapfer hat mich dann langsam so 2003, 2004 wieder herangeführt. Und ich habe ganz andere Dinge machen können, nämlich ganz strenge Sprechinszenierungen. Beckett, Jelinek, Peter Weiß, jetzt Kluge. Und das ist das, wo ich jetzt meine neuen Kicks draus ziehe. Ja, das ist wie Punkrocker, die plötzlich Country nach ein paar Jahren dann zu spielen anfangen oder sich für Oper zu interessieren beginnen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es so ähnlich ist. Das sind Gebiete, die mich interessieren, wo es hingehen soll und wird, auch in Zukunft, hoffe ich. Aber es ist undenkbar, den Pop sozusagen rauszuoperieren. Ja, also da ist immer Warhol drin, da ist immer Rockmusik irgendwo im Hintergrund drin, Popmusik drin, da läuft immer irgendein innerer Beat mit, da ist immer eine psychedelische Farbkaskade, die irgendwo runterkommt. Das kriegt man aus dem Jungen nicht raus.
Ja, wie vorhin bereits erwähnt, das ganz Besondere an dieser Hörspielfassung ist nämlich, dass jede der 12 Folgen mit einem 1-Minuten-Song der unterschiedlichsten Musiker beginnt. Also Songs von den Banana Fishbones bis Michaela Melian oder den Vuk Riots, Shosh Kamaroon, Lali Puna oder David Grubbs. Miniaturen aus Techno, Hip-Hop, Elektro oder Pop. Was hat es damit auf sich? Also ich hätte jetzt nicht unbedingt Popmusik mit Alexander Kluge assoziiert, muss ich sagen. Wie kamen Sie auf die Idee?
Auch hier gibt es wieder eine mehrschichtige Antwortmöglichkeit. Also erstens assoziiere ich schon Popmusik mit Alexander Kluge, weil er ja selber von Death Metal bis Techno in seinen Fernseharbeiten, ich glaube jetzt ohne tieferes Expertentum. Ja. Aber aus einer Zeitzeugenschaft heraus hat er das extensiv verwendet. Ja. Also ganz, ganz oft verwendet in seinen Arbeiten. Das ist das eine. Zum anderen sind es zu einem Gutteil Musiker, die ich zur Mitwirkung gebeten habe, die von Kluge schon mal interviewt worden sind oder an Kluge verwandten Projekten mitgearbeitet haben. Ja, wie Michaela Melian zum Beispiel, die als Mitglied von FSK und als Hörspielmacherin, die über das Speicherprojekt mit Tönen sozusagen aus der Frühzeit von Kluges Arbeit selbst gearbeitet hat, eine ganz enge Beziehung hat. Und so kann man das bei jedem sozusagen ein bisschen anklicken. Ja.
Gibt es bei David Grubbs auch eine Verbindung?
Ja, Grubbs hat zum Beispiel, der ist ja im Hauptberuf Professor für Medienwissenschaften in Brooklyn und hat in seiner Studentenzeit Alexander Kluge Filmseminare besucht und ist auch als Mitglied von der Band Red Crayola, ich glaube, von Kluge einvernommen worden. Ja. Mhm. Also da gibt es zu jedem die eine oder andere Beziehung, ja. Manchmal reicht mir auch, wenn jemand sagte, ja, ich schaue den jetzt schon seit 25 Jahren im Fernsehen an. Oder
Banana Fish bei uns möchte ich jetzt schon gerne wissen.
Zum Beispiel, war das? Große Fernsehkluge Konsumenten und sowas, ja. Und wenn eine Antwort kam bei den angefragten, vielleicht 20 Musikern, nö, kluge, wer ist denn das? Und so, ja, dann habe ich das einfach gleich mal sein gelassen, weil ich wollte schon, dass da mit Liebe und Engagement auch gleich rangegangen wird. Und das, was wir gerade gehört haben, zum Beispiel von Wookrats aus Frankfurt, der Song war eine Woche später, war der da. Ja? Ende November oder Anfang Dezember 2008 war der schon da. Und wunderbar, wie die aus dem, ich habe den jeder Band einen Satz gegeben, hier im Fall von Wookrats, kommt gestern Morgen, das ist eine Bildunterschrift von einem Minotaurus, der sich so über die Schulter blickt. Und einen einminütigen, richtigen Song zu machen, in dem Karl Marx vorkommt, die Wirtschaftskrise von 1929 vorkommt und die Pop-Jahrzehnte 60er und 70er Jahre, tolle Leistung und ein richtiger Ohrwurm. Ja, möchte man Ihnen wünschen, dass das in der Extended Version ein Hit werden würde, aber es wäre nur in einer besseren Welt möglich. Also das sind die Minutensongs und die stehen jeder Folge voraus. Unanmoderiert geht's damit los. Das ist wieder eine Analogbildung zu der Filmedition von Alexander Kluge, der jedem seiner Spielfilme, wenn man die DVD einlegt, bevor noch das Menü kommt, guckt man sich erstmal einen 1-Minuten-Film an von ihm. Das ist, wie gesagt, eine Hommage auch, eine Analogbildung zu einer Technik von Kluge.
Mhm. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Arten, oder, wie die Künstler damit umgegangen sind, beziehungsweise gerade Extended Version. Gibt es denn von den Wookriots eine Extended Version?
Nein. Leider nicht. Nur ein Musiker hat es geschafft, unter einem Minutensong etwas Fünfminütiges zu verstehen.
Okay,
aber im Grund ging es mir noch, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ich wollte es in einem Mikrokosmos von 14 Stücken auch nochmal die Gesamtheit der Popmusik abbilden, ja, was diesem Renaissance-Menschen auf gewisse Art und Weise auch gerecht wird. Also haben wir von Hip-Hop bis über Techno bis zu Singer-Songwriter-haften Dingen eigentlich alles da, was man so als Oberbegriff in der Popmusik momentan vorrätig hat.
Wissen Sie, ob Alexander Kluge selber ein Lieblingssong von den Minutensongs hat?
Also ich weiß, dass ich dieses Wookriot-Stück schon sehr gern mag.
Okay. Und ja, was gab es sonst so für Reaktionen, was dort, wie die anderen Künstler reagiert haben? Oder haben Sie auch selber ein Lieblingsstück, was Sie jetzt abgesehen von den Wookriots gut umgesetzt fanden oder was die auszeichnet?
Jedes der 14 Stücke, die drin sind, findet meine volle Zustimmung, weil ich habe mir schon erlaubt, zu sagen, das ist aber nicht so gut, ja, oder das genügt mir nicht, ja, oder könntest du dann nochmal drüber gehen? Und haben auch alle gern gemacht, wurde anders abgemischt, wurde ein bisschen, bis beide Seiten zufrieden waren. Also ich mag die alle ganz gern.
Aber Sie haben gerade gesagt, Sie haben den einen Satz gegeben, den Sie ausgewählt hatten. Wussten die, für welches Teil das ist? Wussten die ganzen Background?
Nein,
gar nicht.
Nein. Also, wollte ich auch gar nicht. Das ist, wie die Blume ausschaut, wie das Unkraut am Wegesrand aufgeht, das wollte ich gar nicht wissen und das sollten die auch nicht wissen, weil sonst wird es wieder so Gedanken überladen. Ja.
Okay.
Ich mag da schon auch so Zufalls.
Aber es war Ihnen schon klar, Michaela Melian passt ganz gut dann dahin und jeder in diese Ecke so.
Ja, genau.
Okay. Was das Interessante ist ja, dass sie wirklich diese Popmusik macht, den Auftakt von dem Ganzen, aber sie steht in einem totalen Gegensatz zu der Art von Musik, die innerhalb der Hörspiele vorkommt, der Musik, die sie mit 7 Solisten des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks eingespielt haben, und zwar eine Sequenz aus
dem dritten Akt der Götterdämmerung von Ricardo Wagnerowski.
Wieso haben Sie diese Musik eingespielt? Wie sind Sie davor gegangen?
Kluge ist ein Mensch, dessen Gefühlshaushalt schon über die Oper auch ganz stark sich definieren oder ausdrücken lässt. Ja? Der in diesem bildungsbürgerlichen Kontext Oper auch ganz stark verhaftet ist, darüber auch die Welt sieht und definiert. Und es gibt gleich im Auftaktkapitel einen Text, der heißt Götterdämmerung in Wien, und noch 2, 3 andere auch, die sich ganz intensiv mit Wagner-Opern in seltsamen Situationen, sage ich mal, beschäftigen. Und hier wird eine Aufführung der Götterdämmerung kurz vor der Kapitulation Wiens 1945 beschrieben, in Bombenkellern mit Musikern, die sich nur über Feldtelefonleitungen hören können. Und das Ganze ist historisch verbürgt. Und dann dreht kluge die Geschichte weiter, bringt Luigi Nono und Godard ins Spiel und es wird ein ganz anderer Text und eine ganz andere Geschichte. Aber das war für mich die Blaupause, wie man mit der Musik umgeht. Und mir ist es gelungen, eben 7 Musiker und einen, ich sag's mal, Arrangeur aus dem Kreis des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, und das ist ja die Weltspitze, ja, begeistern und die ins Studio zu locken. Wir haben dann 2 Tage an der Musik gearbeitet und ich sagte zum Beispiel, ich brauche sowas für das etwas sehr Bedrohliches, eine Mordatmosphäre. Ja, genau, da gibt es auch bei Hagen und so weiter. Und dann singen die Brumm, Brumm, Brumm und dann spielen die ein bisschen was. Und dann so haben wir uns da rangetastet. Und dann haben wir das aber wieder behandelt, eben wie Nicht-Opernmusik. Erstens haben die Instrumente, wir haben keine Geigen zum Beispiel gehabt, die haben andere Instrumente gespielt, als sie selber waren. Also die Bratsche hat vielleicht ein Blasinstrument gespielt, ja, oder hat es versucht. Und das klingt dann seltsam. Oder ich habe sie in verschiedenen Tempi spielen lassen. Oder gesagt, jetzt hörst du auf und jetzt hörst du auf und jetzt hörst du auf. So dass man eigentlich umgegangen ist damit, wie zum Teil wie mit Jazzmusik oder eben wie Musica Viva Musik, sage ich jetzt mal, also dass man da aleatorische Prinzipien wieder hat reingebracht. So dass es diese Wagner-Fragmente dazu geführt haben, dass sich dieser Wagner jetzt aus dieser einen Geschichte, aus der er beginnt im ersten Teil, wie nach einer Explosion verstreut über die ganzen 14 Teile, immer wieder wird diese Musik auftauchen, oft nur sekundenlang, manchmal auch eine halbe Minute lang. Und es werden immer eben dieser fragmentierte Wagner sein, der auch für mich eine ganz neue Erfahrung bedeutet hat und der auch Herrn Kluge sehr bewegt und berührt hat.